Es ist die Zeit gewesen, als ein gutes Jahr kein Pastor in meiner damaligen Hauptgemeinde gewesen ist. Und immer wenn das so gewesen ist, dann habe ich Beerdigungen und Hochzeiten übernommen. Bei diesen Beerdigungen habe ich, wie übrigens bei allen Beerdigungen, die ich halte, immer auch das Evangelium gesagt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, um uns zu retten, dass wir dem ewigen Tod entgehen können, wenn wir Jesus vertrauen, dass er uns auch heute noch ruft, auch im Angesicht eines Sarges. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass auch und gerade eine Beerdigung dazu da ist, um Menschen zum Glauben an Jesus einzuladen. Es ist eine Gelegenheit, die wie kaum eine andere geeignet ist, von der lebendigen Hoffnung zu sprechen, die Kinder Gottes haben. Nun ist es aber eines Tages so gewesen, dass es da jemand gab, den hat das geärgert. Jemand, der auch irgendwie wichtig war in der Gemeinde. Und er hat mich nach einer dieser Beerdigungen angesprochen und mir gesagt, wörtlich, es sei penetrant, wie ich evangelisieren würde. Dieses Wort hat er gebraucht, penetrant. Ich solle das bitteschön lassen. Und er ist nicht der Einzige gewesen, aber er hat es auf den Punkt gebracht. Ich habe mir damals wirklich viele Gedanken gemacht, denn solche Kritik hatte ich in den ersten Jahren meines Dienstes noch nicht gehört. Inhaltliche Kritik an für mich wesentlichen, unverzichtbaren Elementen einer Predigt, bei der man davon ausgehen kann, dass auch Menschen dabei sind, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Ich habe damals ganz schön gekämpft und geschluckt. Ich habe vor meinem Herrn gelegen und ihn gefragt, was soll das? Wieso machen mich deine Kinder fertig? Du willst doch, dass ich genau das predige, oder? Deshalb hast du mich doch berufen. Warum werde ich jetzt so angemacht? Warum wird das, was ich in deinem Namen sage, verspottet und verhöhnt? Warum ist diese Botschaft für Leute, die dich doch schon so lange kennen, scheinbar primitiv? Warum wollen sie eigentlich, dass ich das verschweige? O Herr, am liebsten würde ich aufhören. Das sind Gedanken, die mir gekommen sind, als ich den Text, der für heute vorgeschlagen ist, gelesen habe. Ein Prophet des Alten Testaments. Die Situation ist bei ihm allerdings ungleich schwieriger gewesen, wie wir an einigen seiner Worte erkennen. Er ist nämlich geradezu verzweifelt, als er zum Beispiel sagt, warum bin ich überhaupt aus dem Mutterleib hervorgekommen? Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Und so ähnlich hört es sich auch in unserem heutigen Predigttext an. Jeremia Kapitel 20, die Verse 7 bis 11a. Jeremia Kapitel 20, die Verse 7 bis 11a. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um, verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Da habe ich ein bisschen zu viel gelesen. Das Thema, was ich formuliert habe, ein bedrängter und doch nicht besiegter Bote Gottes. Ein bedrängter und doch nicht besiegter Bote Gottes. Wir gehen an 4 Punkten entlang in diesem Text. Wir sehen seinen Beginn, wir sehen seinen Beschluss, der dann sich als undurchführbar herausstellt. Wir sehen seine Bestimmung und seine beeindruckende Zuversicht. Man könnte auch von Gewissheit sprechen oder von Bombensicherheit. Da hat es also einen Moment, eine Phase im Leben dieses Jeremia gegeben, da hat er gespürt und gewusst, Gott will mich haben. Gott will mich haben. Gott will mich als seinen Propheten haben. Gott will mich als seinen Prediger haben. Wir erfahren am Anfang des Buches, gleich im ersten Kapitel, dass Jeremia sich erstmal dagegen gesträubt hat. Da entgegnet er dem Gott, der ihn auserwählt und berufen hat: Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Ich bin zu jung. Aber Gott hat diese Ausrede nicht gelten lassen. Er hat ihm gesagt: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Vielleicht meint ja Jeremia hier genau diesen Moment. Was sagt er hier? Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und du hast gewonnen. Kennst du das? Hast du das schon mal erlebt in deinem geistlichen Leben, dass du so genau gehört hast, gespürt hast, gewusst hast, was Gott jetzt von dir will? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt hier auf der Tafel, ne? Eben in dem Film von Daniel, was an Unterrichtsmaterial dabei ist. Da stand unter anderem drauf: Hearing God's voice, Gottes Stimme hören. Das kann man lernen, Gottes Stimme zu hören, zu erkennen, was er mir sagen will. Du hast gewusst vielleicht, irgendwie gespürt, gewusst, was Gott jetzt von dir will. Und du musstest dein Nein aufgeben, weil es nicht anders ging. Als Jesus mich gerufen hat, um zur Bibelschule zu gehen, da habe ich das auch gespürt. Ich wollte ja überhaupt nicht zur Bibelschule gehen, schon mal gar nicht zu der Bibelschule, zu der ich dann gehen sollte. Und ich hatte etwas erlebt. Ich hatte in dem christlichen Werk, in dem ich meinen Zivildienst gemacht hatte, gesehen, wie mit den Reichen umgegangen worden ist, den Gönnern, den Mäzenen des Missionswerks. Wenn die zu uns gekommen sind, waren wir unwichtig. Wir zählten überhaupt nicht mehr. Wir wurden übersehen. Wir sind nur noch Staffage gewesen. Es ging nur darum, denen zu dienen. Ich verstehe heute manches. Das sind natürlich die Geber gewesen, die Geldgeber. Da musste man ein bisschen sich bemühen. Aber manchmal war mir das zu viel. Und da habe ich mir gesagt: Nein, 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 du wirst nicht so ein armer Schlucker, ein Prediger oder ein Missionar oder so ein Sklave in einem Missionswerk. So habe ich das manchmal empfunden. Du studierst Wirtschaft. Du wirst ein ganz großes Licht in einem Betrieb. Du verdienst viel Geld. Und dann wirst du auch Mäzen oder Gönner. Dann legst du aber die Finger genau in diese Wunde und sagst: So geht das nicht. Ihr könnt doch nicht die Hausmädchen da, die soziales Jahr machen, und die Zivildienstleistenden so viel schlechter behandeln als die Gönner. Ich werde mich dann zu den Zivis setzen und mit ihnen die Suppe schlürfen, die es an diesem Tag für die einfachen Leute gibt, und nicht die Schnitzel, die extra für die Reichen gebraten worden sind. Versteht ihr das? Ich habe nämlich genau das erlebt im Missionswerk. Nur einmal ist was ganz Erstaunliches passiert. Da ist einer aus diesem Gremium, ich weiß nicht, das waren 6, 8, 10 Leute, die sich da immer getroffen haben, für das sie extra diese Schnitzel gebraten hatten, während wir unsere dünne Suppe oder unseren Eintopf löffeln mussten, da ist einer von diesen reichen Säcken zu uns gekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das für einer war. Ich weiß aber noch, aus welcher Gemeinde er kam, und er hatte irgendwas mit Anwalt oder Wirtschaftssachen zu tun, Wirtschaftsberater, und es war ein Baptist. der ist zu uns gekommen, hat sich zu uns gesetzt, hat mit uns gegessen und gesagt, ich finde das doof, dass es für uns ein extra Essen gibt. Ich esse jetzt mit euch eure Suppe. Das war cool, das war richtig cool. Genau das hatte ich mir vorgestellt, dass ich dann in 10 Jahren, wenn es dann soweit ist, auch mal genauso auftrete. Denn das, was da abgegangen ist, hat mich extrem genervt. Und unter anderem deshalb wollte ich nicht Gott vollzeitig dienen. Ich hatte nämlich auch ganz viele Bibellehrer gesehen in den Freizeiten und arme Schlucker, wirklich arme Leute. Ich habe die Kinder gesehen, die gerne ein Eis wollten da in unserem Snack Shack, haben wir das genannt, so ein kleiner Kiosk, wo man Sachen kaufen konnte. Und der Vater hat immer gesagt, nein, nein, das geht nicht. Ne? So viel Geld haben wir nicht, ich kann euch kein Eis kaufen, das geht nicht. Ne? Habe ich manchmal gedacht, meine Güte, oh, ist ja furchtbar, ne? So willst du nicht enden. Aber der Ruf Gottes ist stärker gewesen. Ich bin ja damals weggelaufen vor diesem Ruf Gottes. Ich habe ihn gehört und bin weggelaufen. Ich weiß heute noch, was ich in der Bibel gelesen habe und wie mich die Unruhe ergriffen hat. Du sollst gehen, du sollst gehen, du sollst gehen. Heute, an einer Stelle finde ich das wieder, aber wenn ich die anderen Stellen lese, das war zusammenhängend im Römerbrief, dann denke ich mal, was hast du gehört damals? Aber ich habe richtig gehört. Ich habe den Ruf Gottes gehört und ich bin weggelaufen. Kurz vor dem Ende meines Zivildienstes. Ich wollte erst ein bisschen arbeiten, etwas Geld verdienen und dann wollte ich BWL studieren, ne, um da mal abzugehen so richtig. Ich habe meine Eltern angerufen, ganz kurzfristig, und mein Stiefvater hat mir innerhalb von 48 Stunden einen Vorstellungstermin in einer Firma verschafft. Ich bin freitags morgens früh von Oberbayern aus nach Wuppertal gefahren, habe mein Vorstellungsgespräch gehabt und mittags um 14.30 Uhr hatte ich meinen Job als Industriekaufmann. Aber dann habe ich keine Ruhe bekommen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Nachts um 3 habe ich meinen Stiefvater geweckt, dem sowas überhaupt nicht gepasst hat. Also abends ab 8:30, 9, wenn er ins Bett ging, war das eine heilige Zeit, bis er um 4:30 oder so aufgestanden ist. Aber er hat es mit sich machen lassen. Ich habe gesagt, du musst jetzt aufstehen, du musst mal mit mir und für mich beten. Und dann hat er zu mir gesagt, da nachts um 3:30, 4, die Bewerbungsfristen für die Bibelschulen, die sind schon vorbei. Das geht doch schon in 2 Wochen los. Wenn die dich jetzt noch nehmen, dann kannst du davon ausgehen, dass es Gottes Wille ist, dass du diesen Weg gehst. Und so ist es gewesen. Ich bin tatsächlich noch genommen worden. Gott hat mich überredet. Und im Lauf der Bibelschule ist mir klar geworden, dass ich das nicht einfach abstreifen kann nach 3 Jahren und doch noch was anderes machen kann und doch noch diesen Weg gehe, mit dem ich zwischendurch immer mal wieder geliebäugelt habe, denn ich habe ja dasselbe auch in der Bibelschule gesehen, was da so mit den Finanzen und so los war. Deshalb habe ich dann auch nach vielen Fragen Theologie studiert, hintendran noch. Und mein Vater im Himmel, und das möchte ich zeugnishaft sagen, mein Herr Jesus Christus, die haben sich nicht lumpen lassen. Als ich mein 2. Bibelschulpraktikum, wir mussten immer so Praktika im Sommer machen, das ging so über 3,5, 4 Monate. Das erste war Pflicht an der Bibelschule, da mussten wir praktisch, in der Regel praktisch arbeiten, bei den Freizeiten mithelfen. Und das zweite, das war dann so ein richtiges Dienstpraktikum. Ich war bei einem Missionar in Brasilien und dann hat er gesagt, und dann predigst du. Jo, predigen, ja, hatte ich schon so ein bisschen gelernt an der Bibelschule. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Das weißt du. Aber wenn du mir die Angst nimmst und wenn du mir Sicherheit gibst da vorne auf der Kanzel, dann will ich das als Zeichen nehmen, dass du mich als deinen Prediger gebrauchen kannst. Und was soll ich sagen? Bei der ersten Predigt in Brasilien habe ich nach wenigen Minuten eine Sicherheit gehabt, die ich bis dahin nicht gekannt habe. Und ich habe das auch nicht mehr verloren. Ich habe es genommen als ein Zeichen Gottes, dass er mich will, dass er zu seiner Berufung steht. Und das kann man erleben, auch über alles, was du sonst so erlebst und mitbekommst, über alles hinaus. was du denkst, was du nicht kannst, kann Gott dich fähig machen. Jesus hat zu seinem Wort und zu seiner Berufung gestanden und mir etwas geschenkt, was ich bis dahin noch nicht gehabt habe. Vielleicht ist auch Jeremia auf diese Weise überredet worden. Aber dann hat es Probleme gegeben. Wegen seiner Botschaft. Er hatte in aller Treue vor Frevel und Gewalt gewarnt, die kommen würden. Er ist ja so ein warnender Prediger, ne? Der hat ja wirklich nur negative Botschaften gehabt. Und was hat er dafür bekommen? Nur Hohn und Spott. Und dann hat er etwas beschlossen. Er hat beschlossen, ich mach das nicht mehr. Ich halte Gottes Wort zurück. Ich möchte keine Verfolgung mehr. Ich möchte keine Kränkungen mehr. Ich möchte keinen Hohn und Spott mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich lege das hin. Das sind Sachen, die man erleben kann im Dienst Gottes. Nicht nur als Vollzeitler, auch in der Gemeindeleitung. Das kann passieren. Bei manchem Stress, den wir auch haben und auszustehen haben. Ich will nicht mehr. Ich erinnere mich an einen Abend, einen späten Abend, als ich aus Wolfsburg nach Hause gefahren bin, auf dieser Landstraße und gedacht habe, Herr, wenn jetzt das Auto versagt und ich knall gegen diesen Baum, dann bin ich wenigstens bei dir. Ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Es kann passieren. Doch dann spürt Jeremia wieder etwas. Und wieder ist es so stark wie bei seiner Berufung, vielleicht sogar noch stärker. Wie steht es in der Hoffnung für alle Übersetzung? Wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an den Herrn denken und nicht länger in seinem Namen reden, dann brennt dein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Es glüht tief in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht. In der Luther-Übersetzung haben wir ja gelesen, ist die Rede von den Gebeinen, in denen er dieses Feuer spürt. Das Feuer, dass ich das nicht lassen kann, das, was meine Bestimmung ist, dass ich für Jesus da sein soll, für das, was er will. Ich glaube, das ist auch etwas, was nicht nur Pastoren und Prediger auszeichnen sollte. Ja, das gilt für uns auch, wenn wir in der Gefahr stehen, aufzuhören, wenn wir anfangen, auf diese weichgespülten Kritiker zu hören, die das Evangelium am liebsten bis zur Unkenntlichkeit verpacken wollen. Mir ist das jedenfalls damals klar geworden, bei diesen Angriffen. Nicht, dass ich nicht offen für Kritik wäre, wenn sie berechtigt ist. Ich habe sehr an meinen Stil gearbeitet und mehr darauf geachtet, dass ich mit der Art, wie ich es sage, nicht gleich anecke. Aber das, was ich sage, muss immer dieselbe gute alte Botschaft sein. Die Botschaft, die Menschen klar macht, dass Jesus sie liebt und dass er sie für sich gewinnen möchte. Aber auch die Botschaft, dass dieses Angebot nicht ewig gilt, dass es ein zu spät gibt, dass man sich nach dem Tod eben nicht mehr entscheiden kann, dass Gott das in seiner unendlichen Liebe für uns Menschen aber überhaupt nicht will. Er will von Herzen Menschen retten. Darum geht es. Und das ist eine Botschaft, die ist nicht nur von Pastoren und Predigern und Missionaren und Evangelisten zu sagen. Da bist du auch gefragt. Du kannst nicht einfach schweigen. Du wirst das bezeugen müssen in deiner Umgebung. Du wirst das bezeugen müssen in deiner Umgebung. Da, wo du auf Menschen triffst, die Jesus noch nicht kennen. Und wenn du es nicht tust, dann sollte es auch in dir anfangen zu brennen. Dann solltest du keine Ruhe kriegen, bis du es tust. Und ich mache dir Mut, diesem Brennen nachzugeben, diesem Brennen in dir. Wenn das passiert, kannst du nämlich sicher sein, dass der Heilige Geist will, dass du dich gebrauchen lässt, auch wenn das Herz bis da oben hin schlägt. Das kenne ich auch, solche Situationen. Du darfst das, was du mit Jesus erlebt hast, weitersagen. Du darfst Menschen einladen, auch mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Du darfst ein Zeugnis sein für Jesus. Ja, du sollst es sogar. Jeremia hat genau das erlebt. Und er hat sich entschieden, dieser seiner Bestimmung zu folgen. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass das die Bestimmung für jedes Kind Gottes ist. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt meine Zeugen sein. Also verliere das nicht aus den Augen über all dem, womit du so beschäftigt bist jetzt in deinem Alltag. Die Arbeit, das Haus, die Kinder, die Erziehung, das Auto, der nächste Urlaub oder auch der angeschlagene Körper. Es gibt so viele Gründe, das aus den Augen zu verlieren, wozu wir bestimmt sind. Deshalb ist es manchmal auch gut, wenn wir angegriffen werden, weil wir dann nachdenken und uns fragen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Das ist manchmal gut, Widerstände zu überwinden. Bei Jeremia lesen wir ja von diesem Angriff. Ich höre viele hinter meinem Rücken tuscheln. Von ihm hört man nichts als Schreckensmeldungen. Zeigt ihn an, wir wollen ihn verklagen. Alle, denen ich vertraut habe, lauern darauf, wann ich zu Fall gebracht werde. Vielleicht lässt er sich hereinlegen, dann ist er in unserer Gewalt und wir können uns an ihm rächen. Das ist das, was sie ihm sagen. Und wie reagiert Jeremia jetzt? Jetzt, nachdem er Zeit hatte zum Nachdenken, nachdem er seine Bestimmung wieder ganz deutlich gesehen und gespürt hat, er reagiert auf einmal ganz anders, beeindruckend zuversichtlich. Man möchte fast von einer Bombensicherheit sprechen. Aber du, Herr, stehst mir bei wie ein mächtiger Held. Merkt ihr das, was sich in diesen wenigen Versen getan hat? Aber du, Herr, stehst mir bei wie ein mächtiger Held. Darum werden meine Feinde stürzen und nicht den Sieg davontragen. Nein, es wird ihnen niemals gelingen. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Dass ich auch so sicher bin. Dass du auch so sicher bist. Du auch so sicher bist. Dass du das auch so sagen kannst. Aber du, Herr, stehst mir bei wie ein mächtiger Held. Meine Feinde werden nicht über mich siegen. Nein, niemals. Warum? Weil du, Herr, bei mir bist. Meine Güte, das haben wir doch so oft aus den Augen verloren, dass Jesus bei uns ist. Wir sind Kinder des Höchsten. Er ist immer bei uns. Und wir laufen da rum wie die Armen, was weiß ich. Meine Güte, Jesus ist bei uns. Was für eine Kraft ist in uns, der Heilige Geist, der Schöpfer, der Höchste. Also macht euch auf den Weg zu Jesus und mit Jesus. Sucht seine Nähe, denn ohne das werdet ihr diese beeindruckende Zuversicht nicht bekommen. Jeremia hat dadurch Kraft und Energie für den harten Kampf bekommen, den er durchgemacht hat. Und jetzt könnt ihr mal das Bild vielleicht noch einblenden. Sein Leben ist von Tränen bestimmt. Jeremia von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle ist das. Sein Leben ist von Tränen bestimmt. Seine Botschaft, diese Gerichtsbotschaft, ist so hart und schwer gewesen, dass er selber ständig weinen musste. Wir hatten an der Bibelschule die Aufgabe, an jeder Stelle, wo wir das sehen, wo wir das empfinden, dass er jetzt so traurig ist, dass er geweint hat, eine Träne zu malen. Irgendwo da drüben in meinem Büro habe ich noch diese Bibel liegen. Und da sind überall Tränen am Rand der Bibel. Ich kann schwer Tränen malen. Man muss dann dazu sagen, dass es eine Träne ist. Aber es sind ganz, ganz viele Tränen in dieser Bibel entstanden, die ich in diese Bibel reingemalt habe. Das ist wirklich hart gewesen. Im Namen Gottes diese harte Botschaft zu predigen, zu verkündigen. Aber wie viel besser sind wir doch dran? Wir haben doch eine gute Botschaft zu verkündigen. Wir wollen doch nur auf Jesus hinweisen. Wir dürfen doch seine Liebe anbieten. Ne? Wir dürfen seine Liebe anbieten. Das können wir natürlich nur dann, wenn wir sie selbst erfahren haben. Wenn Gott uns überzeugt hat, wenn er uns überredet hat, wenn wir zu ihm gekommen sind, wenn wir wirklich seine Kinder geworden sind. Und manchmal frage ich, wenn einer gar keine Freude daran hat oder gar nicht über seinen Glauben sprechen will, bist du denn überhaupt mal zum Glauben gekommen? Hast du denn mal diese Kehrtwendung erlebt? Bist du mal umgekehrt? Bist du mal weg von deinem falschen Weg und hin zu Jesus? Darum geht's doch. Bei der Bekehrung. Umkehr, anders unterwegs zu sein. Ich habe jemanden erlebt in meiner Gemeinde, der kam zu mir, ich war 3-4 Jahre in der Gemeinde, der sagte zu mir, ich muss mal mit dir reden. Dann sagte er zu mir, war vielleicht damals 35 Jahre alt, ich bin als 13-, 14-, 15-Jähriger getauft worden, aber ich will dir was sagen, ich war überhaupt nicht bekehrt. Ich bin getauft worden, aber ich war überhaupt nicht bekehrt. Was muss ich denn jetzt machen? Ja, meine Güte, da war was los. Ich bin getauft worden, aber nicht bekehrt. Das kann auch passieren in unseren Gemeinden. Ja, Taufe, bist du 13, 14, lässt du dich taufen? Ja, selbstverständlich. Ich habe gefragt, warum hast du dich denn taufen lassen? Was hast du denn dem Pastor gesagt? Ich habe gesagt, der Alfred lässt sich auch taufen, da will ich auch getauft werden. Wahnsinn. Sowas gibt's. Hast du Jesus im Herzen? Spürst du den Heiligen Geist in deinem Herzen? Das ist die Frage. Wenn nicht, dann mach's doch sicherheitshalber nochmal neu klar, dass Jesus in dir lebt und Jesus in dir wohnt, wirklich. Dass du sein Kind geworden bist, dass du das sagen kannst, dass du zum Beispiel nicht mehr Angst haben musst vor dem, was nach diesem Leben kommt. Dass du dich darauf freuen kannst, Angst vor dem Sterben haben wir alle, aber das, was danach kommt, das ist die Herrlichkeit. Und da dürfen Kinder Gottes sich darauf freuen. Das ist nötig, eine Bekehrung, eine Umkehr zu ihm. Sonst musst du dich nicht wundern, wenn da gar nichts in dir brennt. Aber wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann sollte es in dir brennen. Dann kannst du gar nicht anders, als von Jesus weiterzusagen, von der Liebe, die du erfahren hast, zu erzählen, das weiterzugeben. Und wenn wir das tun, nicht nur dann, aber wenn wir das tun, ist er immer und garantiert bei uns. Da kannst du dir sicher sein, dass Jesus bei dir ist, wenn du dich zu ihm stellst und seine Botschaft weitergibst. Wenn du ein Zeugnis bist, wenn du so ein kleines Sätzchen sagst. Nicht wie der Typ in meiner Firma, in der ich Ausbildung gemacht habe. Da erfahre ich doch, ich sitze schon 3 Wochen mit dem. Ich habe so einen Betriebsdurchlauf gemacht. Ich sitze schon 3-4 Wochen mit dem in einem Büro. Und da erfahre ich hinter dem Kopierer, so in so einer Ecke war das, ich muss ja als Auszubildender ständig Kopien machen, da sagt er zu mir, weil ich habe geredet, ich habe viel zu viel geredet und war vielleicht selber mit meinem Leben nicht so ein gutes Zeugnis, aber ich habe eben darüber geredet, das hat man mir sehr deutlich gemacht, meine Brüder in der Gemeinde haben mir immer gesagt, reden Junge, reden von Anfang an, sag, was du glaubst. Ne? Und da sagt er zu mir, aus welcher Versammlung kommen Sie denn? Ich komme aus der Versammlung in Wichlinghausen. Oh. Ich sage, oh, ein Bruder, herrlich. Und er sagt, pst, pst, das dürfen die anderen doch nicht wissen. Ich sage, warum dürfen das die anderen denn nicht wissen? Da sagt er zu mir, wir müssen doch ohne Worte ein Zeugnis sein. Meine Güte, der hat da Jahrzehnte gearbeitet. Ohne Worte ein Zeugnis sein. Kein Mensch hat gewusst, dass der Christ ist. Ich habe es ja auch nicht gewusst. Unglaublich, so geht's doch auch nicht, oder? Muss mal offenbar werden, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn wir das tun, ist er immer und garantiert bei uns. Da brauchen wir auch keine Angst haben. Dann stärkt er uns auch in dem Kampf, in den wir reingeführt werden. Ich wünsche euch, dass er euch segnet auf diesem Weg. Das wünsche ich mir selbst auch. Auf diesem Weg für ihn und mit ihm. Amen.